Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturaktivistin aus Hamburg und lade einmal im Monat eine Autorinnenkollegin hier zu mir ein, um mit ihr über ihre weiblichen schreibenden Vorbilder zu sprechen und große Schriftstellerinnen zu feiern. Allein der Name Joan Didion lässt mich manchmal schon vor Ehrfurcht erstarren. Für mich ist sie eine der wichtigsten und einflussreichsten Autorinnen meines eigenen Leserinnen- und Schreiberinnenlebens. Und meiner Gästin Lena Gorelick geht es ganz genauso. In unserem Gespräch erinnert sie sich daran, wie sie in der Journalistenschule zum ersten Mal Didion gelesen und was das mit ihr gemacht hat. Diese starke, klare Stimme einer Frau zu lesen, die den Mut hat, ich in ihren Texten zu sagen und Reportagen und Essays schreibt, die in Deutschland bis heute in dieser Art noch nicht geschrieben werden. Den Durchbruch bei uns erfuhr Joan Didion mit ihrem Memoir »Das Jahr des magischen Denkens«, in dem sie vom plötzlichen Tod ihres Mannes und dem ersten Trauerjahr erzählt. Lena Gorelick gehört selbst zu den profiliertesten Schriftstellerinnen und Essayistinnen in Deutschland. Geboren in der Sowjetunion und seit über 30 Jahren in Deutschland, setzt sie sich vor allem zurzeit sehr viel damit auseinander, was ihre Herkunft in der aktuellen politischen Landschaft eigentlich bedeutet und hat unter anderem für die Zeit und die SZ darüber geschrieben. Ihr aktueller autobiografischer Roman »Wer wir sind« erzählt ebenfalls ganz wunderbar zärtlich und manchmal unfassbar traurig, wie wir werden, wer wir sind im Leben. Man möchte sagen, fast Didionesque. Wir schwärmen viel und schamlos, wir sind beide sehr, sehr große Fans. Ob wir kritischer sein sollten? Keine Ahnung. Wir wollten einfach diese große Frau feiern und hatten dabei eine sehr, sehr gute Zeit. Neben ausführlicher Schwärmerei über ihre Texte sprechen wir über Didion als Ikone, als selbstkonstruierter Popstar, über die beeindruckende Dokumentation, die ihr Neffe über sie gemacht hat, über die Doors und Janis Joplin, über die Poster in unserem Kinderzimmer und mit welchen Schriftstellern wir gerne mal zum Abendessen würden. Wie immer findet ihr sämtliche Links in der Beschreibung des Podcasts und wenn euch die Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt und den Podcast teilt, postet und empfiehlt. Jetzt aber viel Spaß bei unserem Gespräch von zwei leicht obsessiven Fangirls.
Hallo, liebe Lena, herzlich willkommen bei Vampire.
Hallo, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
Das ist sehr schön. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier heute da zu haben. Und wir haben ja die Genese von unserem Gespräch, hat sich ja so über drei Runden gedreht eigentlich. Als ich dich gefragt habe oder wir überlegt haben, über wen wir sprechen, hast du sofort Joan Didion genannt. Mit dem schönen Argument, weil sie halt Joan Didion ist, was ich ganz toll finde, weil sie für mich auch, wenn nicht eine der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Schriftstellerin für mich ist. Dann ist ja leider dieser Ukraine-Krieg ausgebrochen, diese furchtbare Situation. Da können wir vielleicht gleich auch ein bisschen drüber reden. Du schreibst auch gerade sehr viel drüber und engagierst dich sehr viel. Und dann hast du eine ukrainische Autorin vorgeschlagen, Oksana Sabuschko. Und dann haben wir aber beide relativ schnell festgestellt, dass wir uns in der Kürze der Zeit nicht in der Tiefe, die wir gerne hätten, darauf vorbereiten können. Und ich bin aber sicher, wir machen das nochmal. Ich habe da auch Lust drauf und das fände ich auch cool, mit dir da irgendwie drüber zu sprechen. Weil wir brauchen ein bisschen länger Zeit. Oksana Sabuschkos Buch hat ja auch nicht weniger als ungefähr 1000 Seiten.
Genau, auch ganz eng bedruckt und auch sehr einfach, total gehaltvoll, aber eben auch so, dass in jedem Satz ein Gehalt steckt. Das heißt, man braucht pro Satz gefühlt schon eine Minute.
Ja, das war also, ich habe auch angefangen zu lesen und es war wirklich auch, dass ich dann sofort dachte, ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so machen kann, weil ich mich auch mit dem Thema gar nicht so, also jetzt natürlich die letzten Wochen befasst man sich mehr, aber naja, aber dann sind wir eben wieder zu Joan Didion zurückgekommen und ich habe jetzt aber tatsächlich beim Vorbereiten gedacht, eigentlich hätten wir uns kaum eine bessere aussuchen können, sowieso, weil sie halt Joan Didion ist. Ja. Aber auch irgendwie, sie passt auch natürlich auch so ein bisschen in diese Zeit rein. Aber eigentlich würde ich erstmal gerne wissen, das will ich immer von all meinen Gästinnen als erstes wissen, kannst du dich noch erinnern, wann sie dir zum ersten Mal begegnet ist, wie, was das mit dir gemacht hat und so, was sie dir bedeutet?
Ja, also tatsächlich bedeutet sie mir so viel, weil sie Joan Didion ist. Ich erinnere mich nicht ich erinnere mich nicht an den Tag, aber ich erinnere mich an den Zusammenhang. Und der Zusammenhang war, ich war Anfang 20 und habe an der Deutschen Journalistenschule studiert, was so eine Kaderschmiede ist. Und ich kam aus der Schule und war erstmal wahnsinnig stolz, da aufgenommen worden zu sein und war dann aber unglaublich unglücklich, als ich dort war, weil ich immer das Gefühl hatte, oder nicht, also es war auch damals so, dass das journalistische Schreiben, wie es in Deutschland unterrichtet wurde, mit dem Ansatz der absoluten Objektivität, die es ja gar nicht geben kann, das, was mir am Schreiben Spaß gemacht hat und das, worin ich auch das Gefühl hatte, gut zu sein und was der Grund sei, warum ich eben auch auf der Schule aufgenommen worden bin, eben den eigenen Blick mit hineinzunehmen, dass das quasi nicht hinein darf. Und in dem, und nachdem ich mir aber so viel davon versprochen hatte, ich war gerade ausgezogen, habe Abitur gemacht, dachte, ich bin jetzt an der tollsten Journalistenschule dieses Landes, es kann nur gut werden, und saß dann in diesem sehr konservativen München mit relativ konservativen Menschen in diesem relativ, ja, also in diesem sehr klassischen unterrichteten Journalismus und habe da angefangen, mich ein bisschen mit New Journalism zu befassen und habe, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Tom Wolfe angefangen zu lesen und habe dann über den New Journalism gelesen und dann kamen so ein paar Namen vor, unter anderem John Didion, ja, und dann dachte ich, oh, weiblicher, und es waren lauter männliche Namen, ja. Und dann habe ich mir einfach Bücher in der Bücherei geholt und sie war aber eine der ersten, die ich bestellt habe, weil ich dachte, okay, wenn da schon eine Frau dabei ist, muss ich die auch. Und sobald ich quasi mit ihr angefangen hatte, habe ich auch die anderen, also ich weiß gar nicht, wie viele ich dann damals noch gelesen habe, weil ich das wirklich alles verschlungen habe und immer das Gefühl hatte, und das weiß ich noch, ich dachte, die Frau traut sich im Schreiben zu denken. Und das hat mich damals, auch gerade, weil ich ja gerade suchte, was ist mein eigenes Schreiben zwischen dem, was ich da studierte und zwischen dem, was eigentlich in mir war und womit ich mich aber, also was ich mir noch nicht mal getraut hätte, mir selbst zu sagen, nämlich, dass ich eigentlich Literatur machen will. Und in diesem sozusagen eigenen Suchen und sich nicht trauen, hatte ich einfach das Gefühl, sie macht es einfach. Also sie macht es einfach und sie nimmt alles mit hinein. Alles, was ich noch nicht mal mit mir selbst ausmache, wie die Zweifel, die macht sie auf Papier aus und ich kann es lesen. Und also ich habe damals 3-4 Bücher hintereinander gelesen und war wirklich hin und weg und kam dann ein paar Jahre später, als The Year of Magical Thinking erschien, dann nochmal zu ihr zurück, was ja eine ganz... Also es ist nicht eine ganz andere Art zu schreiben, aber es ist nochmal einfach, sind andere Themen, die weniger mit der Gesellschaft, also wo sie einfach noch mehr als sie selbst hervortritt, als in diesen journalistischen Essays. Und das hat mich nochmal ganz anders bewegt und habe tatsächlich vor kurzem erst Blue Nights gelesen. Und das hat mich nochmal ganz anders berührt, weil sie da das Muttersein schreibt und das hat irgendwie so viel in mir getriggert, dass ich, also ich habe, ich streiche immer in Büchern an, ja, aber das Buch sieht aus, also ich habe es nur einmal gelesen, aber es sieht aus, als hätte ich 30 Mal gelesen, weil ich so viel unterstrichen habe und umrahmt habe. Genau, das ist meine Lesegeschichte.
Kannst du dich noch erinnern, was so das Erste war, was du von ihr gelesen hast? Weil dann, du bist ja dann wirklich sehr früh zu ihr gekommen, klar, über den Journalismus, weil ich persönlich tatsächlich auch erst durch The Year of Magical Thinking überhaupt auf sie gekommen bin. Ich kannte sie vorher nicht und das ist, glaube ich, 2006 oder 2007 erschienen. Da war ich schon aus der Uni raus, aber ich habe auch klassisch Literaturwissenschaften studiert in einer sehr konservativen Universität in Bonn und da kam sowas gar nicht vor. Also sie ist mir im Studium halt nie begegnet.
Und wie bist du auf sie gekommen?
Ehrlich gesagt, glaube ich, mir hat der Titel gefallen. Ich bin durch den Buchladen gegangen und mir hat einfach der Titel gefallen. Ich habe das tatsächlich sogar auch auf Deutsch gekauft, das Jahr des magischen Denkens. John Didion wird im Deutschen immer übersetzt von Antje Ravik-Strubel, was inzwischen lese ich sie auch auf Englisch, aber Ich habe jetzt eben auch nochmal in diese deutsche Variante reingeschaut, die da bei mir im Regal steht. Und ich glaube, klar, sie ist ja nun auch die aktuelle Buchpreisträgerin, dass da schon jemand am Werk ist, der genau versteht, wie man diese Brillanz übersetzt. Und bei mir war es so, mir hat der Titel gefallen und mir hat das Bild auf dem Cover gefallen, das Autorinnenbild, was sie mit ihrer Familie zeigt, ihrem Mann und ihrer damals wahrscheinlich, weiß ich nicht, vom Bild her so 12 oder so jährigen Tochter. Und nun kam es so, dass ich zeitgleich oder kurze Zeit vorher meine beste Freundin verstorben war. Und das hat mich in eine wahnsinnig tiefe Krise gestürzt. Das war auch alles sehr tragisch. Und dann habe ich das so ein bisschen fast als Schicksal begriffen, dass mir dieses Buch so in die Hand in den Schoß gefallen ist, ohne dass ich es eigentlich gesucht habe. Und ohne dass ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt was, was mir was über Trauer erzählt, weil ich wusste ja nicht, worum es da geht in dem Buch. Und so bin ich zu ihr gekommen und ich war sofort vollkommen hin und weg und über diese Klarheit und Präzision, mit der sie da ihre eigene Geschichte auseinandernimmt. Und daraufhin habe ich dann angefangen, sie zu recherchieren und alles andere zu lesen, was ich zu lesen bekommen habe von ihr. Also auch in Anthologien und was dann so damals so die Anfänge des Internets waren, was man schon finden konnte. Und also von daher war das bei mir eher so ein bisschen so eine zeitpersönliche Geschichte. Aber ich glaube, auch ohne diesen persönlichen Trauerfall wäre ich wahrscheinlich da sofort drin gelandet.
Aber das finde ich das Interessante, dass sie das schafft, weil ich habe auch, als ich jetzt Blue Nights nochmal gelesen oder reingeguckt habe, wo es ja und mir so die Themen vor Augen geführt habe, das ist ja der Abschied von ihrer Tochter. Und das ist aber auch das Thema Altern. Das sind beides Themen, die ich überhaupt nicht mit mir verbinde. Und es hat mich so mitgenommen. Also wenn sie so den Prozess des Alterns beschreibt, natürlich denke ich über das Thema Altern im Zusammenhang mit meinen Eltern nach, aber eher wie so etwas, was eben mit einem selbst nichts zu tun hat. Ja, also wie so, man weiß, Menschen altern und man beobachtet andere beim Altern, aber es ist so ein bisschen wie so, mir kann es nicht passieren. Ja, also da bin ich noch. Und John Didion ist quasi die erste, und das, obwohl ich mit vielen Menschen, ich habe auch viele Freundinnen, die eben schon älter sind als ich, auch 20, 30 Jahre älter sind und über das Altern sprechen. Und trotz allem hat es niemand von denen geschafft, das mit mir in Zusammenhang zu bringen. Ja, also es war immer so, ach ja, interessant, ihr altert, ja, das muss schwer sein, so, aber auch mit so einer gewissen Arroganz innerlich, ja, von, naja, bei mir ist noch ganz weit weg. Und bei John Didion, also wenn sie diesen Prozess beschreibt und auch den Prozess des Abschieds und des Trauerns, hat es eben, weil du gerade gesagt hast, auch abseits des Trauerfalls, der dir zugestoßen ist, trifft es einen genauso, obwohl man all das nicht, also man braucht nicht eine gemeinsame Basis, man braucht auch nicht eine gemeinsame Identifikation. Sie schafft es, das so universell, also persönlich und auf der anderen und gleichzeitig universell zu machen, dass es eben mich trifft, obwohl ich weit davon entfernt bin, gefühlt und arrogant, wie ich bin, über das Alter nachzudenken.
Genau das gleiche Gefühl habe ich aber bei all ihrer Arbeit, dass sie schafft und das ist, was du gerade sagtest, als du auf die Journalistenschule gegangen bist, dass du dachtest, du würdest jetzt lernen, wie du mit deinem eigenen Blick auch arbeiten kannst beim Schreiben. Und was sie macht, finde ich, glaube ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht durchschaut, aber man kann bei ihr sehr viel lernen, ist ja dieses Vereinbaren einerseits des eigenen Blicks und auch der persönlichen Geschichte. Sie schreibt sich ja selber immer mit in ihre Texte rein. Sie kommt immer vor, sie ist immer da. Bei diesen früheren Texten, im White Album beispielsweise, immer auch eher als Beobachterin, aber man hat das Gefühl, bei Blue Nights und auch bei The Year of Magical Thinking, wo es ja um die Trauer um ihren Mann geht, der plötzlich verstirbt, dass auch da sie eigentlich die Beobachterin ihres eigenen Leids und ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Trauer ist. Und dann schafft sie aber trotzdem noch so 2-Meter-Ebenen oben drüber zu bauen. In Blue Nights ist es fast literarisch, habe ich das Gefühl, also fast poetisch, was bei ihr eigentlich, glaube ich, untypisch ist. Und in Year of Magical Thinking zieht sie ganz viele Quellen heran. Sie fängt dann an, wissenschaftliche, soziologische Berichte, Abhandlungen über Trauer, über Sterben mit in den Text einzubauen, um sich das selber zu erklären. Und das finde ich so enorm. Wie macht man das? Also jetzt mal so entre nous als Schreibende.
Also ich habe mich gefragt, was zuerst kommt, ja, weil man ja oft, also gerade auch schon, und das finde ich, macht sie eben auch im White Album und in diesen Büchern, die journalistisch sind. Ich habe also sozusagen die Idee, also gerade im Journalismus in Deutschland, von der man ausgeht, ist, erst recherchierst du und wenn du genug Fakten, Wissen, Gedanken hast, schreibst du, ja. Bei ihr ist das ja andersrum. Sie hat mal irgendwie, also sie, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, in welchem Werk das war, aber irgendwo schreibt sie, schreibe, um zu denken, ja. Ich habe das Gefühl, was sie schafft, ist sozusagen das, was sie denkt, A, mit hineinzunehmen, dann während des Schreibens zu denken und das Denken, was kommen wird, von wegzunehmen. Also sie bewegt sich sozusagen, also ich weiß nicht, ob du das mit Metaebene meintest, aber sie bewegt sich auf verschiedenen Zeiträumen. Ne? Also nicht nur, dass sie immer betrachtet in the Year of Magical Thinking, aber auch in Blue Nights, wenn sie sich erinnert an die, eben an die Adoption der Tochter oder aber auch an deren Kindheit. Also sie nimmt nicht nur sich selbst zu verschiedenen Zeitpunkten hinein, ja, also was dachte ich in dem Moment, wie habe ich es 10 Jahre später gesehen, wie sehe ich es jetzt, wie würde es jemand anders sehen, etc., wie kann es von außen ausgesehen haben, sondern sie schafft sozusagen auch auf der Denkebene verschiedene Tempi mit reinzunehmen und das finde ich so bewundernswert. Also man weiß gar nicht, es ist ja kein Work in Progress, ja, man hat ja nicht das Gefühl, irgendwie sie hat einfach nur einen Zeitpunkt festgehalten, aber man hat auch nicht das Gefühl, die Bücher sind vollendet. Also man, sie könnten noch weitergehen, ja. Es ist nicht so, dass man denkt, ah ja, jetzt ist es auserzählt, sondern man könnte ja noch ewig weiterlesen. Also bei The Year of Magical Thinking ist es ja wirklich dann das Trauerjahr, an dem sie das beschließt, aber bei den anderen Büchern hat man, also jetzt bei Blue Nights hat man das Gefühl, sie könnte ja noch ewig weiterschreiben. Und sie kommt, es ist ja nicht irgendwie zu Ende erzählt und zu Ende gedacht, sondern das ist wie so eine, ich weiß nicht, es ist wie so eine kurze Aufnahme in dem Prozess, aber das ist auch zu kurz gesagt. Ich weiß nicht, wie sie das macht mit den verschiedenen Tempi. Das, ich glaube, was geschieht, ist, dass es nicht konzeptionell ist. Ich glaube, sie traut sich, was sie tut und was, glaube ich, sich viele, oder vielleicht übersetze ich das gerade auch falsch von mir auf andere, übertrage ich das gerade von mir auf andere. Ich glaube, sie traut sich etwas, nämlich den Zweifel und die Feststellung, dass sie sich nur an einem Zeitpunkt des Beschreibens befindet, dass sie nicht an deren Ende angelangt ist, mit ins Schreiben hineinzunehmen.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Du sagtest, also alles, was du beschreibst, sehe ich ganz genauso. Ich frage mich halt, ist das so einmalig? Insgesamt, weil ja, sie ist jetzt kürzlich verstorben, einen Tag vor Weihnachten im letzten Jahr, 2021. Und ich habe dann auch sehr viele so diese Nachrufe und auch von Kolleginnen und auch Wertschätzungen. Daniel Schreiber hat eine sehr schöne Wertschätzung in der Zeit geschrieben. Und sie, also diejenigen, die jetzt so Fans sind, sagen wir mal, so wie wir, die können, ist mir aufgefallen, die können nicht so richtig auf den Punkt bringen, warum. Aber es fällt immer das Wort einmalig und genial und besonders und speziell. Ich habe mich gefragt, auch weil du gerade auch angesprochen hast, wie der deutsche Journalismus gedacht wird, gibt es so eine Schreibe bei uns überhaupt? Ist die erlaubt? Ist es so, was du gerade sagtest, sie traut sich einfach auch überhaupt gar nicht, sich an irgendwelche vorgegebenen Formen zu halten? Kommt daher auch das Besondere?
Ja. Ich glaube, dass es sich entwickelt. Also ich glaube, dass sich im deutschen Journalismus sich einiges in den vergangenen Jahren verändert hat und dass Essays und eben das bewusste Mit-Hineinnehmen der Autorenschaft und der Blick eben dafür, dass wer schreibt diesen Text, ne? Und dass ich ihn anders schreibe als du, weil wir unterschiedliche Erfahrungen etc. gemacht haben, wie wichtig das ist bei der Betrachtung, ne? Das ist ja von riesengroßer Bedeutung. Und das, also dass das Bewusstsein dafür sich geändert hat oder langsam vielleicht ändert, auch durch viele, würde ich sagen, junge AutorInnen und vor allem auch durch viele AutorInnen, die sich des Hintergrundes bewusst sind, also die wissen, aus welcher Kultur sie kommen, die irgendwie wissen, in welchem Milieu etc. sie aufgewachsen sind, also die einfach irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal, die Flüchtlingssituation jetzt der UkrainerInnen vor dem Hintergrund der eigenen Flucht betrachten etc. oder ja, all die Diskurse, die wir führen, einfach vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung betrachten. Das ändert sich langsam. Ich glaube trotzdem, dass sie es nochmal unglaublich präzise macht. Also ich glaube, sie weiß, also gerade wenn du die journalistischen Texte anschaust, es ist ja nicht so, dass sie immer mit hineinnimmt, wer sie ist und dass sie es schreibt, sondern es ist sehr bewusst gewählt. Ja? Also wann ist es wichtig, dass ich und wann nicht? Ich habe das Gefühl, dafür hat sie nochmal, und das ist vielleicht das Einmalige, man hat das Gefühl, ein intuitives Wissen. Also es ist eben kein Gefühl, sondern sie weiß intuitiv, wann das Ich wichtig ist. Wann ist es wichtig, wenn sie zum Beispiel irgendwie von Kalifornien schreibt und den Unruhen? Wann ist es wichtig, dass sie die Nachrichten hört und mit wem sie dabei zusammensitzt und in was für einem Umfeld sie hört? Und wann ist es nicht von Bedeutung, ob sie dabei gerade ihren Kaffee trinkt oder nicht? Also es ist nie narzisstisch, ne? Es ist nie so, ach so, übrigens, ich saß gerade auf meinem Sofa und die Welt hat es zu interessieren, wie mein Sofa aussieht, sondern wenn sie das Sofa beschreibt, dann hat es eine gesellschaftliche Bedeutung. Und dafür hat sie eine unglaubliche Intuition. Und ich glaube, das andere, wenn man Blue Nights und The Year of Medical Thinking sich anschaut, ist, dass sie, ich glaube, sie denkt nicht über die Form nach. Also das ist ja, vielleicht ist das auch etwas sehr Deutsches. Ne? Sie fragt sich nicht, ist das jetzt Literatur, ist das Belletristik, ist das ein Essay, ist das eine Sammlung von Essays, ist das, also so, sie braucht kein Label. Ich habe das Gefühl, wenn du sie fragen würdest, also man kann sie ja nicht mehr fragen, aber wenn man sie gefragt hätte, würde sie, glaube ich, also sie würde sich gar nicht die Zeit nehmen, über diese Frage nachzudenken, weil es sie einfach überhaupt nicht interessiert. Sie möchte schreiben und sie möchte etwas festhalten und sie möchte denken. Aber wie man das jetzt nennt, ist etwas, was sie nicht interessiert. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir in Deutschland immer noch extrem gegen ankämpfen. Ne?
Auch das, dass du das gerade mit dem Ich gesagt hast, finde ich sehr schön. Ich habe nämlich ein ganz schönes Zitat darüber von ihr selber gefunden aus einem Essay, der heißt Why I Write, aus jetzt der vor kurzem erschienenen Essaysammlung. Und da sagt sie, in many ways, writing is an act of saying I, of imposing oneself upon other people, of saying, listen to me, see it my way, change your mind. It's an aggressive, even hostile act. You can disguise it, its aggressiveness all you want with veils of subordinate clauses and qualifiers and tentative subjectives, with ellipses and evasions, with the whole manner of intimating rather than claiming, of alluding rather than stating. But there's no getting around the fact that setting words on paper is the tactic of a secret bully, an invasion and imposition of a writer's sensibility on the reader's most private space.
Wie toll ist, siehst du, das meine ich. Diesen Absatz müsste man sich eigentlich sofort über den Schreibtisch kleben, ja? Und man könnte auch jeden einzelnen Satz rausnehmen, ne? Also das finde ich auch das Faszinierende an ihrem Schreiben, dass da immer alles funktioniert. Es funktionieren die Essays als Ganzes, es funktioniert ein ganzes Buch, es funktionieren die Absätze und es funktionieren die einzelnen Sätze, die ja manchmal so kurz sind. Und sie funktionieren trotzdem jeder für sich. Ich weiß nicht, wie sie das macht, weil oft, also es gibt ja so AutorInnen, da denkt man, oh wow, das ist ein toller Satz oder das ist ein gut konstruiertes Kapitel oder das ist eine, ein toller Charakter, der irgendwie sich entwickelt, ja. Aber sie kann ja alles, sie kann ja alles auf einmal.
Naja, es ist unglaublich. Also als ich das gelesen habe, fand es auch so, es ist auch so ein bisschen, ja, naja, ein Disclaimer für Fans wie uns, zu sagen, ich weiß, dass ich euch manipuliere. Wenn wir jetzt hier sitzen und sie loben und versuchen, auf den Punkt zu bringen, was es eigentlich ist, was uns so viel bedeutet, und wir reden von Präzision und Klarheit und Intelligenz und Metaebenen, gleichzeitig von Zartheit und so, und dann schreibt sie diesen einen Satz und sagt, ja, eigentlich will ich euch nur meine Sicht der Welt aufdrängen. Und das wiederum, finde ich, spricht auch schon wieder so, ich glaube, das ist das, was mir auch gefällt, ist, dass sie halt immer so einen guten Abstand zu sich selbst hat. Sie wird ja nie sentimental. Also das gefällt mir zum Beispiel wahnsinnig gut, glaube ich auch an The Year of Magical Thinking. Vielleicht ist das auch nur in der Erinnerung durch dieses erste Leseerlebnis, dass ich dachte, wow, ja, da schreibt jemand wirklich über einen, wenn nicht den schlimmsten Moment seines Privatlebens, seinen traumatischsten, und in keiner Weise wird sie sentimental. Und ich habe das jetzt am Wochenende nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal so ein bisschen quer gelesen. Auf keiner einzigen Seite schreibt sie, dass sie weint, zum Beispiel.
Ja, sie wird nie sentimental, und sie ist sich, das ist, glaube ich, das, was du am Anfang sagtest, sie ist sich sehr dessen bewusst, was sie gerade tut. Also sie nimmt sozusagen das Schreiben ernst, aber auch sich selbst von außen, so wie du sagst, von außen wahr im Schreiben. Und das ist, und eben auch im Denken, also indem ihr eben klar ist, dass sie nicht mit Thesen arbeitet, sondern nur mit Feststellungen, nur mit Feststellungen von Moment, das fühlt sich jetzt so an, so nehme ich das wahr, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade erlebt habe, mit dem ich gerade geredet habe. Das ist, also dieser Abstand, ich weiß gar nicht, es ist ein Abstand zu sich selbst, es ist aber auch vor allem ein Abstand zu der Idee des Schreibens. Sie romantisiert das Schreiben überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, also was häufig passiert, ist, dass das Schreiben romantisiert wird auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite schon so ein fertiges Schreiben zu sein hat. Also man hat es einfach schon so lange überarbeitet, bis das der perfekte Text ist. Und das tut sie nicht. Sie ist sich dessen bewusst, wann sie was in welchem Zustand schreibt. Also auch bei den journalistischen Essays, ja, da ist immer, wird deutlich, wie nah oder fern sie gerade von dem Subject ist, über das sie schreibt. Ja, wie sehr hat es sie emotional mitgenommen, betrachtet sie es von außen, ist sie eigentlich in Gedanken gerade halb auch nochmal woanders. Das, finde ich, wird immer sehr deutlich, und das ist wie so ein, es ist eigentlich ein Geschenk an die Lesenden. Also es ist eben, ich finde, es ist wie so, also manchmal hatte ich das Gefühl, es ist, als dürfte man in ihren Kopf, also als würde sie nicht ein Produkt einem mitgeben, sondern als könnte man in den Kopf hinein. Das ist selten, oder?
Ja, also ich habe gestern Abend einer Kollegin, Freundin, die auch großer Fan ist von Joan Didion, geschrieben, die Aufnahme morgen ist die, vor der ich mit Abstand am aufgeregtesten und nervösesten bin, weil ich nicht weiß, wie wir, du bist ja offensichtlich auch großer Fan, dieser Frau gerecht werden können, indem man über sie spricht, wie man überhaupt über sie sprechen kann. Und ich merke jetzt, indem du auch erzählst, wir versuchen uns beide so anzunähern, wie so Planeten, und umkreisen Dinge und wir kommen nicht dahinter. Und das finde ich, also das, ich will jetzt nicht behaupten, ich wüsste immer bei jeder Autorin, über die ich spreche, die ich lese, relativ schnell, wie das funktioniert, was sie tun. Aber man hat ja durch so jahrzehntelange Leseerfahrung doch schon auch ein bisschen Blick dafür, was macht wer, wie verlaufen die Fäden und so. Aber bei Didion, ich weiß nicht, ich habe dann auch gesagt, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir hier so in die Lächerlichkeit abgleiten, weil wir die ganze Zeit nur sagen, wie genial wir sie finden.
Ja, das hatte ich auch. Ich habe auch, als ich nochmal eben auch am Wochenende reingeguckt, habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie mehr sagen, außer sie ist so toll. Ja,
genau so.
So ein bisschen, ich habe gedacht, mich hat es erinnert an so, als man so 13 war oder als ich 13 war und meinte, dass ich irgendwelche Rockstars gut finden soll. Aber ich konnte nie sagen, warum. Ich habe sie halt gut gefunden, weil irgendwie jeder hatte halt ein Poster an der Wand und ich musste mir auch jemanden aussuchen und hinhängen. Das hat er mitgemacht, aber ich hätte nie begründen können, was ich jetzt irgendwie, außer der sieht süß aus, ja. Hat man ja nicht so viel gesagt, ja. Und so ein bisschen dachte ich nicht, dass ich bei John Didion dann bleibe, bei irgendwie, ja, aber sie ist so toll.
Mein Grundsatz ist das ja nicht schlimm. Ich dachte nur die ganze Zeit so, Gott, wir machen uns vor ihr lächerlich. Ich glaube, sie hätte das ganz furchtbar gefunden und wirklich albern, wenn wir hier gesessen hätten. Oh mein Gott, sie ist so toll. Aber ich meine, das ist eigentlich jetzt was, da wollte ich erst später drüber sprechen, aber es bietet sich gerade so schön an, weil du das mit den Rockstar-Postern auch sagst. Was sie ja auch ist, mal jenseits neben ihrem Schreiben, sie hat es ja auch verstanden, sich selber so zu so einer Ikone machen zu lassen. Man weiß nicht so genau, hat sich selber den Einfluss drauf gehabt. Es gibt einfach diese unglaublich ikonischen Bilder von ihr, oft aus den 70er Jahren, diese kleine, schlanke, petite Frau, oft mit einer Zigarette in der Hand, wie sie da an diesem Auto lehnt zum Beispiel. Das ist ein Cadillac, glaube ich, ne? Oder wo sie sitzt dann auch da drin. Und also es gibt, wenn man jetzt, also sie ist sozusagen für das 21. Jahrhundert unglaublich Instagram-tauglich. Ja. Nicht nur, weil sie diese Sätze alle raushaut, die man einfach jederzeit zitieren könnte, sondern weil sie es auch verstanden hat, sich selber so inszenieren zu lassen. Oft auch mit dieser dunklen Sonnenbrille, das fast so ein bisschen immer aussieht wie Anna Wintour. Und da fällt mir jetzt auch keine andere Autorin ein, wo ich das Gefühl hätte, die hat das in der Form und vor allem ja auch schon so früh, also gemacht. Also heute versuchen ja alle, sich irgendwie auf Instagram oder so eine USP auszubauen, aber sie hat sich ja eigentlich da schon so zum Rockstar gemacht oder machen lassen. Wie siehst du das?
Ja, ich habe tatsächlich, es ist interessant, weil ich auch jetzt nochmal, wenn man das so durchblättert, ja, und da ja schon immer wieder, also da ist ja auch einfach, also Name-Dropping klingt ganz negativ, weil sie meint es nicht als Name-Dropping, ja, sie erzählt ja Geschichten, aber trotzdem kommt da quasi das Who is Who des amerikanischen Lebens des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor, so. Und mit allen, und es gibt Partys und man fliegt durch die Gegend, um mit sonst irgendjemandem zu Abend zu essen. Ja, also es ist ja schon auch so ein Lifestyle, den sie nicht zelebriert, aber den sie sich, und das ist, glaube ich, als Frau auch noch, den sie sich einfach traut zu beschreiben, ohne Angst zu haben. Und das, also, und so wie du sagst, vor allem in jener Zeit irgendwie. Also wo sie einfach sagt, so ist mein Leben, ja, und so sehe ich aus und das ist mein Cadillac und das ist mein Haus in Malibu und das ist meine hübsche Tochter und jetzt will ich in Honolulu ein bisschen schreiben, bevor ich dann weiter irgendwie ins Strandhaus nach sonst wohin fliege und morgen kommt, was weiß ich, und sonst wer vorbei, ja. Und das also das ist, glaube ich, etwas, was gerade damals und ich würde sagen sogar bis heute noch Frauen ja so ein bisschen abtrainiert wurde, ne? Also zeig dich nicht zu groß, halt dich zurück, sei bescheiden, so all diese Dinge. Und siehst, und man hat ja auch das Gefühl, Frauen, die sich nicht daran gehalten haben, an dieses sei bescheiden, haben es dann auf so eine fast schon pubertäre, hier, guckt mal hin und ich habe das und ich kann das und so sehe ich aus und ich darf auch nackt und ich darf auch jenes, ja. Und sie hat das alles gar nicht, ne? Es ist nicht, man hat nicht das Gefühl, es ist Mittel zum Zweck und ich will mich hier zeigen als Frau, sondern es ist einfach, sie ist sich ihrer selbst, so wie wir gesagt haben, sie ist sich des Schreibprozesses bewusst und dessen, was es bedeutet zu schreiben, ist sie sich selbst als Person einfach bewusst. Und zwar ohne falsche Bescheidenheit, aber auch ohne, ja, auch ohne irgendwie, ich habe mich gerade gefragt, ob ich sage ohne Narzissmus, ich weiß aber nicht. Also
das Fotos, weiß ich nicht.
Also die Fotos sprechen dagegen. Aber jedenfalls stellt sie sich nicht in Frage. Also sie stellt sich nicht auf diese würde ich sagen, den Frauen oft anerzogene Art von darf ich das wirklich, ist das zu viel, ist das zu wenig, könnte ich, könnte es sein, dass er, sie, wer auch immer denkt, das hat sie alles nicht. Und zwar auf eine unbemühte Weise, oder?
Total. Also ich merke immer, wenn ich mir heute manchmal Bilder von AutorInnen angucke, die eben sich auch sehr inszenieren, einerseits denke ich dann, also beispielsweise Chimamanda Adichie, ne? Also die ist, geht ja durch die Welt auch als Fashion-Icon und ich finde das toll und fantastisch und sie ist natürlich auch eine sehr schöne Frau. Zadie Smith hat das am Anfang ihrer Karriere auch relativ viel gemacht, mit diesem Turban aufgetaucht ist und so. Aber das hat was anderes. Also es ist eine andere, ich kriege aber auch den Finger nicht drauf gelegt. Ich glaube auch nicht, dass das nicht narzisstisch ist. Also sie ist sich, wie du sagst, man kann sich nicht vorstellen, dass sie sich all dessen nicht bewusst ist, weil es gibt ja keine anderen Fotos von ihr. Ich habe wirklich im Internet gesucht, es gibt kaum Bilder, die sie zeigen, beispielsweise irgendwo einfach nur bei einer Lesung oder bei einem Talk auf einem Panel oder so. Das hat wahrscheinlich jetzt auch damit zu tun, dass sie in diesem Digital Age nicht mehr wirklich öffentlich aufgetreten ist, sodass man jetzt denkt, okay, es gibt überall Handyfotos von ihr, wenn sie mal einen Talk gegeben hat oder so, oder Handyvideos. Sie ist jetzt, weiß nicht, wie alt ist sie geworden, 92 oder so. Und dementsprechend sind ja die meisten Bilder, die von ihr existieren, natürlich auch inszeniert und nicht irgendwelche Zufallsprodukte. Aber ich bin mir sicher, das ist komplett kuratiert. Und es spricht aber auch genau aus dieser Zeit, aus der sie ja auch so viel schreibt, im White Album, was du gerade sagtest, dieses Name-Dropping. Sie sitzt dann dabei im Studio, während die Doors ein Album aufnehmen. Ein Absatz später erzählt sie, wie Janis Joplin zu ihr nach Hause gekommen ist und irgendwie Brandy Alexander trinken will. Und dann redet sie davon, dass Music People immer so komische Drinks haben wollen. Und also sie hat sich eigentlich selber auch als Rockstar inszeniert. Und ich glaube, dass das, also ohne dass es jetzt oberflächlich ist, aber das macht auf jeden Fall auch eine große Faszination, zumindest für mich auch aus, wenn ich sie sehe und diese Bilder sehe, bis ins hohe Alter. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat sie sich doch noch von Celine als Werbeträgerin fotografieren lassen, mit dieser großen Sonnenbrille auch. Und dass das natürlich untermauert wird mit dieser Brillanz ihrer schriftstellerischen Arbeit, macht sie, also jetzt kommen wir wieder in diesen Fangirl-Moment, macht sie natürlich einfach genau zu diesem Bravo-Starschnitt für Schriftsteller-Nerds, die wir uns einfach nur an die Wand hängen wollen. Sagen so, alles an dieser Frau ist fantastisch. Von der Zigarette in der Hand, in ihrem Cadillac, bis hin zu allem, was sie jemals geschrieben hat.
Ich habe mich gefragt, beim Lesen, aber auch ich habe mir nochmal diese Dokumentation, die ihr Neffe gemacht hat, angeschaut, wo ja auch sehr viele Fotos und Bilder und auch alte Videomitschnitte zu sehen sind. Ich habe mich gefragt, wie ich ihr begegnen würde oder begegnet wäre. Und ich habe gedacht, ich wäre vollkommen eingeschüchtert gewesen. Und zwar nicht, also eingeschüchtert natürlich, weil man irgendwie die John Didion, die so schreibt, trifft, aber auch eben eingeschüchtert, deswegen erwähne ich das jetzt an dieser Stelle, von dieser Person, die sich auf diese Weise präsentiert, die das bis ins hohe Alter irgendwie auch nach den ja unglaublich tragischen Erfahrungen, die sie beschreibt, dann immer noch irgendwie als Werbeikone sich dafür entscheidet, ne? Also sich bewusst dafür entscheidet. Ich glaube, ich wäre unglaublich eingeschüchtert gewesen. Also so im Sinne von, dass ich einfach mich kaum getraut hätte. Ich habe mich gefragt, was ich sie fragen würde. Und dann dachte ich, ich hätte gar nicht den Mund aufgekriegt. Ja? Was, hast du mal drüber nachgedacht, wie du ihr begegnen würdest oder begegnet wärst?
Ich denke da immer drüber nach, bei Leuten, die ich so toll finde. Aber in dem Fall, ich habe auch die Dokumentation mir nochmal angeschaut. Bei Netflix, The Center Will Not Hold. Ist ja auch ein fantastischer Film einfach, ne? Es gibt ganz am Schluss diese Szene, da bekommt sie von Obama so einen Orden verliehen. Ja. Und das ist ja, also Obama ist bis 2016 Präsident gewesen, also wirklich, da war sie auch schon sehr, sehr alt und sie ist unglaublich zart gewesen, also so von ihrer ganzen Figur klein und petit. Und dann hat sie diese Hände, die ich so wahnsinnig finde, die in dem Film auch immer wieder gezeigt werden, diese knöchrigen Finger mit diesen unglaublich hervorstehenden Adern. Es gibt eine Szene, da schneidet sie so Sandwiches und da ist dann wirklich nur so das Bild ihrer Hände zu sehen. Und dann steht sie daneben Obama und du denkst, ja, es ist eine sehr, sehr kleine, sehr petite alte Frau. Aber selbst durch diese Kameraeinstellung, oh mein Gott, ich möchte der Frau gar nicht, ich weiß gar nicht, ich werde dann zum stotternden kleinen Mädchen, alleine nur das zu sehen und bin einfach nur in awe. Also da strömt irgendwie was aus. Das normalerweise, manchmal hat man das ja bei älteren Damen, dass man so an seine eigene Großmutter erinnert wird.
Das habe ich nicht.
0,0. Also meine Großmutter hatte vollkommen andere, also auch eine sehr präsente Persönlichkeit, aber völlig anders. Ich würde auch den Mund nicht aufkriegen und ich bin bestimmt nicht auf den Mund gefallen. Und ich glaube, ich würde so, weiß ich nicht, würde so fragen, darf ich ihre Tasche halten, während sie hier ins Auto einsteigen oder so etwas? Und ich würde da auch gar nicht zu nahe kommen wollen. Also ich hätte so das Gefühl, es wäre so Royalty. Ich würde wahrscheinlich aus dem Affekt so einen Knicks machen oder sowas.
Ja, ich hätte eben, weil es gibt ja auch so Frauen oder AutorInnen, die man toll findet und von denen man irgendwie denkt, man würde so wahnsinnig gern mit denen einmal zu Abend essen, ja? Und einmal irgendwie eine Stunde, gib mir eine Stunde, um mit dir zu sprechen.
Wer wäre das bei dir? Nur mal so zwischengefragt?
Ich weiß nie, also ich...
Ganz spontan?
Also wirklich ganz spontan, weil ich gerade nach links hier blicke, ja? Ich meine, die ist auch schon tot, aber jetzt Astrid Lindgren, ja? Hätte ich sofort gesagt, ein Abendessen, ja? Und ich würde Fragen stellen und ich würde natürlich auch sagen, ich fand es ganz toll, ja? Also das Fangirl-Ding wäre da, aber ich würde mich trauen, ich hätte mich nicht getraut, einen Abend mit John Didion zu verbringen. Und zwar auch eben wegen ihrer Persönlichkeit. Also nicht nur, weil ich irgendwie das Schreiben so toll finde, sondern weil diese Persönlichkeit steckt ja im Schreiben drin, ne? Und dieser Moment, wo sie mit Obama ist, ja, das ist interessant. Sie steht da im Weißen Haus und kriegt das überreicht und man hat so das Gefühl, auch, also er wirkt ja plötzlich, also als er über sie redet, wirkt er halt noch wie Obama und der Präsident und die steht da so, mir fällt das englische Wort oblivious ein, ja, so ein bisschen so, ah ja, Preis, aber nicht arrogant, überhaupt nicht überheblich, ja, nicht so, ach ja klar, ich kriege einen Preis, sondern einfach nur, als würde sie es so von außen betrachten, ja, also als würde sie schon tippen und dann trat ich auf die Bühne, Obama schüttelte mir die Hand, so als würde sie parallel schreiben, dass man dann das Gefühl hat, Obama weiß nicht so richtig, was er sagen soll, ja. Und da dachte ich, da habe ich nämlich auch gedacht, okay, wenn Obama sich schon so fühlt, ist klar, dass ich mich so fühle.
Es ist okay, dass wir uns auch so fühlen. Ich habe gerade gedacht, gerade als du das beschrieben hast, wie sie wahrscheinlich im Kopf schon schreibt, was mir auch aufgefallen ist, jetzt gerade auch zum Beispiel, als ich hier The Wild Album und Slouching Towards Bethlehem und so nochmal angeschaut habe, das sind alles Texte, da beschreibt sie im Grunde genommen diese Hippie-Jahre in den USA, in L.A. und San Francisco und so. Die Gegenwart genau in dem Moment aufschreiben, wo sie einem passiert und wo man mittendrin steckt. Sich selber schon mit reinzuschreiben, aber auch schon sofort zu reflektieren, was es bedeutet. Das halte ich für eine der größten Künste, die sie eben uns zeigt in ihrem Schreiben, weil mir aufgefallen ist, also anders. Ich habe, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und ich wirklich auch dachte, oh mein Gott, ja, die Welt, die wir kennen, war doch sowieso schon vorbei mit der Pandemie und wir haben auch alle Bekannte, die das betrifft in irgendeiner Form und ich hatte auf einmal so ein Gefühl der Verzweiflung und wollte, dass jemand mir das zurückspiegelt. Und wenn du dir den Journalismus und Essays und so angeschaut hast, hast du eigentlich, und das ist wahrscheinlich auch menschlich und normal, überall nur Erklärungsversuche gefunden. Jeder wollte dir irgendwas erklären und sagen, wie es ist oder sagen, wie es dazu gekommen ist oder es bewerten oder so. Und eigentlich habe ich die ganze Zeit nur gedacht, ich möchte jetzt gern, dass John Didion kommt und sagt, dass es alles das ist alles ein Clusterfuck. Das würde sie so nicht sagen, aber und dann habe ich an diese Eröffnung gedacht, in Slouching Towards Bethlehem. Ich hole das hier mal gerade raus. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich, dass mir das jetzt einer sagt über diese Zeit. Und das ist das Vorwort zu Slouching Towards Bethlehem. It was the first time I had dealt directly and flatly with the evidence of atomization, the proof that things fall apart. I went to San Francisco because I had not been able to work for some months, had been paralyzed by the conviction that writing was an irrelevant act, that the world as I had understood it no longer existed. If I was to work again at all, it would be necessary for me to come to terms with disorder. Und dann ist mir eingefallen, dass du mir vor einer Weile geschrieben hast, als wir über einen Text geredet haben, den du für Zeit Online geschrieben hast, dass du dich mal wieder fragst, was Schreiben eigentlich bringt. Und dann ist mir dieser Satz wieder eingefallen, den ich mir jetzt wieder ganz groß aufgeschrieben habe und gedacht, ich möchte jetzt gerne an John Didion kuscheln.
Ja, also was sie sich selbst und auch den Lesenden immer wieder erlaubt, ist auch das Verunsichertsein. Und zwar auch im journalistischen Schreiben. Also eben nicht, ich habe recherchiert und jetzt schreibe ich euch ganz objektiv auf, wie die Dinge sind, sondern ich bin total verunsichert und ich nehme den Augenblick, an dem ich schreibe, auch wenn sie über die Manson-Morde schreibt, ja, also das schreibe ich an dem Tag, das in dem Moment habe ich es erfahren, da habe ich schon recherchiert, da wusste ich schon dies, da wusste ich jenes noch nicht, da hatte ich aber von anderen schon gehört. Also sozusagen den Zeitpunkt des Schreibens mitzubedenken, das finde ich ist auch etwas, was die Texte ja auch so nahbar macht. Also es ist so, wie du sagst, man wünscht sich ja, nicht der einzige verunsicherte Mensch zu sein oder schockierte Mensch oder was auch immer gerade die Lage in der Welt mit uns macht. Auch wenn sie über diese Paranoia-Stimmung schreibt, nimmt sie ja die eigene Anxiety und Paranoia mit hinein und bedenkt, dass sie eben noch nicht mal sagen kann, ob ihre Anxiety entsteht aus der Paranoia der anderen oder ob es andersherum ist und sie quasi sich so viel mit der Paranoia der anderen beschäftigt, ne? Also sozusagen, was war zuerst das Huhn und das Ei? Und das nimmt sie alles mit in die Texte hinein. Also sie macht es nicht, sie nimmt den Zeitpunkt mit hinein und macht das nicht vorher also sie macht es nicht mit sich aus, sondern sie macht es auf Papier aus. Und sie macht es mit uns als Lesende aus. Das ist zwar hochmanipulativ, aber es ist auch wahnsinnig ehrlich.
Und in dem Moment, wo ich es jetzt lese, 40, 50 Jahre später, auch hilfreich. Also ich habe eben, also gut, es ist natürlich auch jetzt unseren Berufen geschuldet, dass wir als erstes immer in die Literatur gucken, um zu sehen, was ist zu tun? Also, was soll ich jetzt tun in einer Situation, in der ich mich so derart hilflos fühle? Was soll ich eigentlich denken? Wie soll ich das denken? Und ich persönlich dann einfach diese Affektreaktion im Journalismus, im Essayismus und so nicht so verstehe. Ich verstehe diese persönlichen Texte, die ja auch dann oft gekommen sind, unter anderem auch von dir ja, ein sehr, sehr, sehr toller Text. Oder mehrere auch. Die sind dann aber oft natürlich sehr persönlich. Mhm. Und also, was ich versuche zu sagen, ist, ich würde mir wünschen, dass wir als Schreibende uns mehr erlauben würden oder dass uns mehr erlaubt würde, auch in dem Moment, das gilt ja auch für Leute, die diese Texte dann veröffentlichen, dass einfach mal jemand sagt, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist.
Ja. Das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir mehr solche Texte. Ich wünsche mir Texte, die nicht meinen, alles wissen zu müssen, alles verstehen zu müssen, alles einordnen zu können und auch schon einen fertigen Standpunkt zu haben. Ich wünsche mir, manchmal ist das so ein Gefühl von, ich möchte nicht allein sein mit der Verunsicherung. Ne? Also auch beim Ukraine-Krieg. Und also ich wurde ja in der Sowjetunion geboren. Das heißt, ich würde sagen, ich weiß über diese Region mehr als viele andere. Und ich hatte immer das Gefühl, es schreiben, also das meiste, was ich lese, geht eigentlich davon aus, alles zu wissen und zu verstehen. Und ich hatte dann fast schon so ein Gefühl, ich hätte was verpasst zu lernen, weil ich dachte, wieso verstehe ich es dann nicht? Oder wieso habe ich noch so viele Fragen? Und ich glaube, das ist, also die Lücken aufzudecken, die Fragen aufzudecken, ist, glaube ich, etwas, was ja auch Literatur vermag. Du hast gerade gesagt, wir greifen zu Literatur. Ich glaube, wir greifen zu Literatur, weil sie auch eine Hilfestellung ist, weil es hilft zu lesen. Mir hilft es zu lesen. Es ist manchmal das Einzige, was hilft, gegen alle Gefühle, nicht nur gegen die Verunsicherung angesichts von Kriegen und Pandemien, auch gegen, weiß ich nicht, Ärger, Traurigkeit, Einsamkeit, was immer an Gefühlen hochkommt, hilft das Lesen. Und die Lücken, die das Schreiben erzählt, sind genauso wichtig wie sozusagen der Inhalt. Und das, glaube ich, wird viel zu wenig, zumindest im deutschsprachigen oder auch in dem, was übersetzt wird, gemacht.
Hast du das Gefühl, du bist ja jetzt auch offensichtlich ein sehr großer Fan von Joan Didion, also das ist immer so schwer zu beantworten, wie sehr beeinflusst dich ihre Arbeit, hat sie dich beeinflusst, weil Christine Bilkau hat das hier gesagt, als wir über Deborah Levy gesprochen haben, dass natürlich fließt es durch einen durch und man merkt es gar nicht. Man kann natürlich nicht sagen, das und das hat man sich von Joan Didion abgeschaut oder so. Aber du bist ja auch Essayistin, du schreibst ja nicht nur Fiktion. Und als ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, es gibt von dir aber keinen Band mit Essays und kein non-fiktionales Buch in dem Sinne. Dein letztes Buch, Wer wir sind, steht auch Roman auf dem Titel. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Das würde mich ja auch jenseits von allem interessieren, weil er ja offensichtlich autobiografisch geprägt ist. Die Erzählerin heißt Lena, die Familie heißt Gorelik. Aber was hat es damit auf sich bei dir?
Ich glaube, dass tatsächlich, dass Joan Didion sich keine Gedanken gemacht hat, ob sie jetzt Essayistin ist oder Journalistin oder Romanautorin. Ne? Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel in Deutschland häufig sehr getrennt wird, immer noch. Sie hat ja einfach alles, also man hat bei ihr das Gefühl, sie hat das geschrieben, wozu sie Lust hatte. Ja? Also sie hat ja auch am Anfang gesagt, irgendwie in den ersten Jahren sich eher so mit gesellschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt und später hat sie ja wirklich politische Berichterstattung gemacht, ne? Also auch über Cheney hat sie auch ganz prägnant und präzise geschrieben und über die Bush-Regierung unglaublich zugespitzt auch. Und ich glaube, sie hat sich eben nicht gefragt, wer bin ich? Ja? Sie hat einfach das geschrieben, was sie in dem Moment interessiert hat. Und ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das an meiner eigenen Unsicherheit liegt oder ob das tatsächlich an den Strukturen liegt, die ich wahrzunehmen meine, dass ich mich quasi entscheiden und qualifizieren muss. Also wenn du sagst, irgendwie kein Essayband, und das stimmt, ich schreibe eigentlich relativ viele Essays, aber ich würde mir gar nicht zutrauen zu sagen, ah ja, jetzt mache ich mal ein Essayband, weil ich bin ja keine Essayistin. Ja? Also ich glaube, Joan Didion hat sich nie Gedanken darüber gemacht. Sie hat einfach nur geschrieben. Und zwar auf die Art und Weise, die ihr zu dem Zeitpunkt und für das jeweilige Thema am richtigsten erschien. Das würde ich eigentlich gerne können.
Ja, mach das doch mal. Hast du was, sie hat ja auch Romane geschrieben. Hast du mal was von ihrer Fiktion gelesen? Ich nämlich nicht.
Ich auch nicht. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Und weißt du was? Und als ich jetzt zur Vorbereitung, ja, dachte ich, ich lese nochmal rein und dann dachte ich, eigentlich ist das ein guter Moment, um nochmal einen Roman zu lesen. Und ich habe es nicht gemacht und ich habe mich gefragt, warum. Man liest ja immer über sie, dass sie in der Analyse besser ist als sozusagen als Plotterzählerin. Und ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen Angst hatte, dass ich dann nicht begeistert bin. Oder ob mich das einfach, also weil es ja, also Romane so viele gibt und das, was sie macht, dieses zwischen, nennen wir es Essays, obwohl ich finde, dass es eigentlich immer mehr ist als nur ein Essay. Also Blue Nights ist nicht ein Essay. Also das, was sie macht, ist so selten und deswegen halte ich daran fest. Also ich habe das Gefühl, so Romane, ich habe hier Bücherregale voller Romane, aber John Didion gibt es eben nur einmal, ja?
Ja, es gibt sie nur einmal, das stimmt. Also ich glaube, bei mir ist das auf jeden Fall auch so, dass ich habe Angst. Ich habe Angst, das zu lesen und dann zu denken, es ist nicht gut. Und das möchte ich nicht.
Was wir zusammentun? Vielleicht sollten wir uns mal entscheiden, jetzt lesen wir beide denselben Roman von John Didion und dann reden wir nochmal.
Und dann reden wir nochmal, machen wir hier den zweiten Teil, John Didion, ja, über die Fiktion. Ich hätte so, also ich, weil ich dieses Erlebnis auch schon kenne von anderen Autorinnen, die mir wichtig sind, also bei Roxane Gay, über die wir hier auch schon gesprochen haben, ist es auch so, da habe ich versucht, ihre Kurzgeschichten zu lesen und die sind halt mittelmäßig, während ich halt ihre, also ihr Memoir Hunger, ja, einfach absolut genial, ja, finde.
Ich habe euren Podcast gehört und wollte die ganze Zeit schreien, ja, das stimmt.
Und also jemand, über den wir im Podcast noch nicht gesprochen haben, aber es kommt bestimmt irgendwann nochmal, ist aber auch jemand, der für mich sehr wichtig ist, Zadie Smith zum Beispiel, über deren letzten Roman Swingtime ich derart empört war und ich ihn einfach so nicht gelungen fand. Ich hatte das Gefühl, sie hat mich als treuen Fan enttäuscht. Aber sie wird zunehmend besser als Essayistin. Ich habe das Gefühl, also sie hat ja jetzt 2 oder 3 Essaybände auch raus und die sind also wechselnde Thematik. Teilweise interessieren sie mich mehr, teilweise weniger. Aber ich habe das Gefühl, da wird sie auch immer besser und immer präziser. Und die Fiktion hat mich dann auf einmal enttäuscht. Aber es ist auch, das ist auch dann wieder so ein pubertäres Ding, genauso wie wir gerade sagten, über den wir hängen uns die Leute an die Wand, also fühlt sich dann persönlich angegriffen, wenn sie den eigenen Wunsch nicht entsprechen, in allem genial zu sein.
Ja, ich glaube trotzdem, ich glaube, irgendwann mal werde ich das trotzdem machen und meinen Roman von ihr lesen, weil es ja auch, weil ich das Gefühl habe, vielleicht tut es, also selbst wenn ich dann enttäuscht bin, vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn sie auch diese menschliche Seite hat, nicht in allem perfekt.
Nicht in allem genial zu sein, ne? Das ist doch jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, Lena. Ach, das hat so viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Hast du noch etwas, was du uns allen mit aus dem Weg geben möchtest, außer lest sie alle?
Lest sie alle? Ich habe nichts. Lest sie alle. Lest sie alle und denkt, aber das macht man, glaube ich, automatisch. Also ich habe gedacht, man geht einfach so viele Gedankenwege mit ihr mit, wenn man sich drauf einlässt. Also man denkt einfach in so viele Richtungen, in die man nicht denken würde.
Man lernt denken.
Man lernt denken, genau. Man lernt, ich habe das Gefühl, natürlich würde ich wahnsinnig gern von ihr das Schreiben lernen. Mhm. Aber ich lerne auch denken. Vielleicht so, wie du sagst, dass es durch einen hindurchfließt, nicht bewusst. Aber ich glaube, also ich hab gestern einen Text geschrieben, weil du gefragt hast, ob ich konkret was von ihr lerne. Ich kann immer nicht konkret lernen. Ich kann nicht sagen, von dem Autor oder der Autorin nehme ich mal mit, so baue ich eine Figur auf.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man bewusst und auch mehr liest, also wenn man eben nicht irgendwie eine Stunde am Tag, sondern mal am Stück sich wirklich mal ein paar Stunden mit AutorInnen beschäftigt, dann geht es in einen hinein. Und ich habe jetzt eben am Wochenende und auch schon letzte Woche eben viel John Didion wiedergelesen und habe gestern einen Text geschrieben, von dem ich dachte, vielleicht hätte ich mich nicht getraut, den so zu schreiben, hätte ich mich nicht das ganze Wochenende mit ihr beschäftigt.
Wie toll! Wann kommt der Text? Was ist es für ein Text? Wann können wir ihn lesen? Wann können wir es vergleichen?
Vergleichen kann man das wäre anders. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das einrede, aber dann dachte ich, ha, hier ist schon wieder der Selbstzweifel. Vielleicht rede ich es mir ein, ja? Und dann dachte ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht ist da etwas drin, was ich von ihr gelernt habe.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja. Lena, hab ganz vielen Dank.
Es hat großen Spaß gemacht.
Das hat ganz großen Spaß gemacht. Ich danke dir. Bis bald. Bye.
Das war eine neue Episode von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der Münchner Schriftstellerin Lena Gorelik. Wie immer findet ihr sämtliche Links in der Beschreibung des Podcasts. Und wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auf Abonnieren klickt und den Podcast teilt, postet und empfehlt. Beim nächsten Mal wird es um die schottische Schriftstellerin Ellie Smith gehen, über die ich mich dann mit meiner wunderbaren Kollegin Leona Stahlmann unterhalten werde. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Übersetzerin, Literaturaktivistin und nun auch noch Podcast-Host von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.